wurde mal gefragt, ja Marvin, ne, wie viele Bücher möchtest du denn verkaufen? 10.000? Wenn ich als Fachbuchautor 10.000 Bücher innerhalb von einem Jahr verkaufe, bin ich einer der meistgelesenen Fachbuchautoren Deutschlands.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 178 von Happy Bootstrapping. Ja, jetzt habe ich mal einen Hook an den Beginn gesetzt der Folge, um es mal auszuprobieren. Das machen ja viele andere auch. Ich habe jetzt herausgefunden, endlich mal, wie es einfach geht. Ja, wie hat es dir denn gefallen? Der Dr. Marvin Behrendt ist heute zu Gast in Folge 178. Er ist ja der Feedback-Doktor, da ist er Coach, Trainer, Speaker und eben Buchautor. Und er ist eigentlich ein Arbeiterkind, da hat er einen viralen LinkedIn-Artikel geschrieben, den habe ich auch verlinkt, da hat er ordentlich Reichweite erzielt, auf LinkedIn sowieso über 25.000 Follower und das trotz seiner früheren Anstellung bei Schalke 04, da haben wir natürlich auch drüber gesprochen, was ihm das gebracht hat. Danach war er ja Top-Führungskraft bei ThyssenKrupp und hat da eben einiges über Menschen, Organisation, Führung und Feedback gelernt und das alles in ein Buch verarbeitet, das gebootstrapped im Eigenverlag. Da haben wir ein bisschen drüber gesprochen, wie sowas funktioniert und wie das Ganze eben funktioniert, wenn man das zusammen mit so Speakings, Auftritten, Unternehmenspakete eben anbietet. Wie funktioniert die Akquise für solche Dinge und wie bringt er das alles unter einen Hut als Patchwork-Daddy von 4 Kindern? Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Und der Marvin, wir verlosen zusammen ein Buch unter allen Kommentaren, Likes, Feedback zum Podcast, das ihr mir schickt, gern auch per Mail an hallo@happy-bootstrapping.de. Dann schicke ich euch das zu. Vielen Dank auch an den Marvin für die Bereitstellung. Wenn du auch Vorschläge für neue Gäste hast, kannst du mir natürlich auch gerne an die E-Mail schreiben oder einfach über das Kontaktformular auf der Website reagieren. Und ja, jetzt geht's dann direkt los mit der Folge. Ganz viel Spaß. Guten Morgen, Marvin, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Hallo Andi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich heute hier sein darf.
Ja, ich freue mich auch. Du läutest so ein bisschen die Autorenwelle ein. Habe ich jetzt, glaube ich, dann die Folge nach dir, ist dann auch wieder ein Autor. Bei dir ist es ein bisschen anders. Er macht es komplett und bei dir gibt es so eine Vermischung aus den verschiedenen Dingen, die du machst. Finde ich auch sehr interessant. Für die, die dich jetzt nicht kennen, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du als Feedback-Doktor?
Sehr gerne. Ich heiße Marvin, ich bin ein promoviertes Arbeiterkind. Ich bin vierfach Papa in einer Patchwork-Familie. Ich habe früher auf Agenturseite gearbeitet, dann auf Schalke, mehr als ein Jahrzehnt bei ThyssenKrupp auch als Führungskraft, das heißt die letzten Jahre als Top 1% Führungskraft. Und seit 2 Jahren bin ich als Solopreneur selbstständig. Das heißt, ich begleite einzelne Personen, ganze Teams und größere Organisation zu den Themen Führung und Veränderung. Und der Feedback-Doktor, das habe ich mir in den letzten Jahren als Marke aufgebaut. Zum einen auf Social Media, da ist vor allen Dingen LinkedIn meine Spielwiese. Und zum anderen tatsächlich auch als Autorenmarke für Bücher. Und mein erstes Buch ist vor knapp 2 Monaten erschienen. Feedback sicher geben und nehmen.
Jetzt muss ich mal meine gelb-schwarze Kaffeetasse nehmen. Und
das
fragen,
darfst du. Ich bin total tolerant.
Was hast du auf Schalke gemacht?
Ich war zu einer Zeit auf Schalke in der Marketingabteilung im Sponsoring tätig, als Manuel Neuer dort seinen Durchbruch als Nummer 1 hatte. Ne? Grüße an Manu, falls er es hört. Er ist ja mittlerweile auch auf der Investorenseite, die viele anderen Profifußballer ja auch. Ne? Gerade Mario Götze ist da ja auch total umtriebig, aber Manu hat jetzt auch letzte Tage, glaube ich, auch nochmal ein Investment verkündet im Paddle-Bereich, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und das war tatsächlich so seine Durchbruchssaison, dass er von Anfang bis Ende die Nummer 1 war, der aufstrebende Star mit Anfang 20 damals und schon klar war, dass das jemand ist, der auch mal in der Nationalmannschaft Nummer 1 werden könnte. Damals war noch René Adler auch vor ihm. Das waren so Geschichten mit Verletzungen, ne? Das konnte man da nicht so absehen, dass es so schnell gehen würde und dass er dann halt die nächsten 20 Jahre jetzt das Fußballspiel als Torhüter so extrem prägt. Aber das war damals meine Zeit. Das heißt, ich habe damals sowohl Sponsoring-Konzepte konzipiert, im Sinne von, was kann man denn jetzt noch generieren und verkaufen, als auch den Vertrieb gemacht, als auch als Key-Account-Manager oder Erstkontakt für Sponsoren auf Schalke gearbeitet.
Also hast du jetzt danach, bist du im Konzern gelandet und jetzt hast du quasi alles gesehen. Sportmanagement und dann sowas.
Ja, ein bunter Mix.
Das ist abgefahren, auf jeden Fall. Ja,
ja.
Jetzt hast du ja das bisschen vorgestellt, aber was verkaufst du eigentlich? Ist es dann ein Gefühl, eine Methode oder ein Produkt, wenn du jemand begleitest zum Thema Feedback?
Feedback ist ein Sonderthema, ne, das ich besonders gerne begleite. Im Endeffekt mache ich alles rund um Strategie und Kommunikation. Ne? Das heißt, hast du eine Transformation in deinem Unternehmen oder möchtest du deinen Führungsstil selber verändern, geht es im Endeffekt immer darum, dass du sagst, wie erreiche ich die Menschen? So, dann hast du das Rationale und dann hast du das Emotionale. Und dich darauf einzustellen, ne, zu einem Transformationsprozess, dass du die Unsicherheit, ne, und dann hilft es dir nicht, wenn du den Zahlenplan für die nächsten 3 Jahre oder 5 Jahre auf den Tisch legst und sagst, das ist der Zahlenplan, in die Richtung geht es los und jetzt macht mal. Das kannst du versuchen, das wird nicht gut werden. Und bei der Führung und dem Zwischenmenschlichen ist es genauso. Ne? Und das heißt, da ist es egal, ob du jetzt zum Beispiel dich selber auf den nächsten Karriereschritt vorbereiten möchtest. Ne? Du stehst vor einem Assessment Center oder du hast das erste Mal ein Team. Dann hast du den klassischen Wechsel von, ich war vorher eine exzellente Fachkraft. Und das ist in Deutschland ja so das Absurde. Die Führungskräfte haben einen strukturellen Nachteil gegenüber den Fachkräften, weil Fachkräfte in Deutschland extrem gut ausgebildet sind. Es ist egal, ob du eine Ausbildung machst, ob du studierst, was auch immer, ne, eine Traineeship noch danach anhängst oder. Das sind Jahre an fachlicher Ausbildung, die du hast. So, jetzt wirst du Führungskraft. Wie viel Ausbildung bekommst du denn in dem Bereich Führung? Meistens null.
Ja.
So, und dann kommen auch Leute zu mir. So, ne, das heißt, ich begleite sie dabei und gucke, ne, wie kommuniziert und führt man, wie geht man auf die Menschen ein, ne, aber auch, wie führe ich mich selbst. Das heißt, das, was ich mache, sind ganz klassische Bausteine, Coachings, Trainings, Workshops, Programmleitung oder Begleitung, je nachdem, in welcher Größenordnung man da wie unterwegs ist.
Jetzt haben wir ja so ein bisschen 3 Themen bei dir heute. Ne? Einmal das ganze Geschäft, was du jetzt gerade beschrieben hast, dann das neu geschriebene Buch und die App-Idee dahinter, die dann später noch kommen soll. Wo stehst du da jetzt gerade? Bist du dann ein Coach mit Buch, ein Gründer mit Coaching-Background, ein Solopreneur? Wie würdest du dich selber da bezeichnen oder einordnen gerade? Machst du selber da eine Transformation durch oder soll es schon so eine Mischung aus Themen bleiben, weil das dein Ding ist?
Mega gute Fragen. Es sind genau die Fragen, die ich mir auch gerade stelle. Auch mittendrin stecke, ja, ganz ernsthaft. Ja, das ist einfach so. Solopreneur auf jeden Fall. Ja, Solopreneur auf jeden Fall. Damit kann ich mich voll und ganz identifizieren. Ich kann mich auch voll und ganz mit dem Bootstrapping-Gedanken identifizieren. Ja, im Sinne von mit das, was ich aufbaue, egal in welcher der 3 Säulen wir jetzt gerade sind und worüber wir sprechen, ist erstmal grundsätzlich davon getragen zu sagen, das kommt aus eigenen Mitteln und aus dem Cashflow, den ich mit den Geschäftsmodellen generiere. Das ist so mein Grundverständnis, dass ich sage, und wenn ich das schaffe, das dann entsprechend zu bauen in den einzelnen Punkten, dann läuft das gut. Das ist meine grundsätzliche Überzeugung. So, kann sich das in 1, 2, 3 oder 5 Jahren ändern? Ja, natürlich, aber grundsätzlich sehe ich das so ein bisschen wie der Fonio-Gründer, der auch bei dir war, ich glaube vor 1 Jahr und der jetzt auch eine große Finanzierungsrunde hinter sich hat.
Abgefahren.
Und ich hatte die Folge tatsächlich letztens nochmal gehört und das fand ich auch so spannend, weil er ja dann auch meinte er genießt das für den Moment, dass er und seine Mitgründer alles selber bestimmen können und dass sie dadurch auch die hohe Geschwindigkeit schaffen können, die Selbstbestimmtheit. Und auf der anderen Seite, wenn bestimmte strategische Schritte mit dem Unternehmen anstehen, kann es sein, dass ein zusätzlicher finanzieller Fallschirm durch Drittmittelgeber, also durch Geldgeber, einfach sinnvoll sein kann. Das fand ich sehr überzeugend oder sehr stimmig oder das resoniert ganz stark mit mir. Ne? Dass ich sage, alles, was ich aus eigenen Mitteln und Kraft schaffe, das möchte ich auch so machen, komme ich irgendwann an Situationen, wo ich sage, jetzt würde 1 Million, 2 Millionen oder auch ein paar 100.000 guttun, um bestimmte strategische Entwicklung vorzunehmen, ja, dann denkt man nochmal neu nach. Aber
das
für die Zeit gerade aktuell, Solopreneur und im Bootstrapping-Modus.
Und komplett alleine sozusagen. Du hast keine Werkstudenten oder anderen Angestellten sozusagen. Okay.
Keinerlei Angestellte, wenn wir über die App reden, ne, kommt da halt der Entwickler, der Manuel, der beste ITler, den ich kenne und zum Glück schon ganz lange kenne, ins Spiel. Ne, aber da können wir dann auch drüber reden, wenn wir über die App reden und das ein bisschen
Okay. In was, also woher kommt der Doktor, den du auch hast? Also in was für ein Fach hast du promoviert? Ist das, da hast du in Chemie oder Physik promoviert und machst jetzt was komplett anderes? So erlebe ich das häufig oder bist du schon in die Richtung damals unterwegs gewesen?
Meine Doktorarbeit ging über die identitätsorientierte Markenführung professioneller Fußballvereine in Deutschland. Ne? So, na, das heißt.
Klar, okay.
Ja, okay. Na klar, ne? Mit einer Online-Fanbefragung, Online-Experiment über 6000 Teilnehmenden in ganz Deutschland, Fußballverein als Kooperationspartner und. Ne? Also, das heißt, das, was sich durch mein Berufsleben durchzieht, und wir reden jetzt von, im nächsten Jahr sind es 20 Jahre Berufstätigkeit, ist tatsächlich immer der Mix aus Strategie, Kommunikation, Markenführung. Wie nehme ich die Menschen mit? Weil auch bei der Markenführung ist es genau das Gleiche. Ne? Wie werde ich aktuell wahrgenommen? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Und wie schaffe ich es, ne, dass die Menschen sich verändern in der Wahrnehmung quasi? Ne? Dass sie sich mich so wahrnehmen, wie ich das möchte. Jetzt nicht im Sinne von Manipulation, sondern wie komme ich von A nach B?
Aha. Okay. So, du hast dann, überspringen wir das Schalke-Kapitel mal, da brauchen wir nicht so lange drüber
natürlich
reden. Nächstes Jahr gibt's wieder Derby, aber da bin ich schon, das finde ich auch schon gut, muss ich sagen. Also, war immer interessant. Du warst dann bei ThyssenKrupp und du hast ja dann erzählt, du warst dort auch im höheren Management unterwegs und bist dann aber trotzdem, hast dich entschieden, dann in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich glaube sogar mit Gründungszuschuss. Was war für dich damals so Auslöser, das zu machen? Die Motivation, wo kam die her?
Ich hatte schon immer den Wunsch und die Idee, mich einmal selbstständig zu machen. Ich kann dir nicht sagen, woher das kommt, Andi. Ich habe keine Ahnung. Ne? Weil in meiner ganzen Familie, waren es immer die klassischen Angestellten. Ne? Eher die klassischen Kleinangestellten. Ne? Das heißt wirklich Arbeiterfamilie. Ne? Meine Eltern sind mit 14 von der Volkshochschule damit abgegangen, haben Ausbildung gemacht. Und so war das auch links und rechts. Ne, Onkel, Tanten, Cousins, Cousinen, war das in der Regel ähnlich. Und ich kann dir nicht sagen, woher das kommt, aber die Grundidee, ein weißes Blatt Papier vor mir zu haben, etwas zu gestalten mit meiner Idee, mit meinem Kopf, mit meinen Händen und dann zu sehen, wie das entsteht, das hat mich schon immer fasziniert. Und das gab es immer im Hintergrund. Ne? Und während meiner Promotion, das eine war halt das Thema der Doktorarbeit, die praktische Tätigkeit, war der Aufbau eines Inkubators für studentische Startups im E-Business, damals an der Universität Duisburg-Essen. Ne? Tobias Kollmann, falls du zuhörst, Doktorvater, liebe Grüße. So, und das war schon immer irgendwie in mir drin. Und ich bin tatsächlich nicht der Typ, der seine Karriere minutiös geplant hat. Ich habe nie gesagt, in 3 Jahren möchte ich das machen, in 5 Jahren möchte ich das machen. Was ich typischerweise mache, sind 2 Sachen. Das eine ist, ich optimiere meine Voraussetzung. Ich gucke, wo stehe ich gerade, wo möchte ich als nächstes hin, was kann ich dafür machen, damit ich da möglichst gut und schnell hinkomme. Und das andere ist, ich vermeide Wege und Entscheidungen, die ich später einmal bereue. So, und das sind so die 2 Maximen. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich bei ThyssenKrupp relativ schnell relativ hoch aufgestiegen bin. Das heißt, ein paar Jahre im Konzern, da war ich unter der 3. Ebene, also auf der 3. Ebene unter dem Gesamtvorstand. Das ist B-3 für die Leute, die so in den Konzernen unterwegs sind. Dann ist man so Top 2-3% im Konzern. So, und dann nochmal ein paar Jahre später war ich halt Teil des Stahl-Leadership-Teams, das heißt die Top 270 von 30.000. So. Und warum habe ich mich dann selbstständig gemacht? Das brauche ich dir und den Hörern nicht erzählen, dass es ThyssenKrupp in den letzten Jahren oftmals nicht gut ging und teilweise auch sehr schlecht ging. Und in solchen Phasen wird restrukturiert. Und der Stahlbereich hat bei den Führungskräften den Rotstift angesetzt. Und irgendwann kam man halt auf mich zu und hat gesagt, wir würden das Team, in dem du drin bist, das war eine interne Beratungseinheit damals, das möchten wir gerne streichen. Dann ging halt so eine Weggabelung auf. Die Weggabelung war, bleibe ich im Konzern, gehe ich in ein anderes Unternehmen. Falls ich in ein anderes Unternehmen gehe, was mache ich denn? Gehe ich wieder in einen Konzern, gehe ich in ein kleines Unternehmen, was mache ich? Und der 3. Zweig war, ich mache mich selbstständig. Der Rotstift kam genau zu der Zeit, als mein 3. Kind sich ankündigte. Und ich hatte die Absprache mit meiner jetzigen Verlobten, dass wir gesagt haben, okay, wenn unsere Tochter geboren wird, und sie war gerade im Übernahmeprozess eines Familienunternehmens gemeinsam mit ihrer Schwester, dann bleibe ich länger zu Hause im Sinne von, ich mache vielleicht 6 Monate Elternzeit, 7 Monate, 9 okay. Monate Elternzeit. Ne, das war so cool. Das, was ich so dachte, ne, mein Standing ist so gut im Konzern, das kann ich machen. Und genau zu diesem Zeitpunkt kam dann die Nachricht mit Herrn Marvin, ne? Der Weg, ne, der Beratungseinheit hier bei uns, der geht jetzt dann irgendwie zu Ende. Und das war dann ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja komm, ne, dann guck, dann trennen sich die Wege. Alle Leute, die schon mal im Konzern gearbeitet haben, wissen, gerade bei ThyssenKrupp, es gab noch nie eine betriebsbedingte Kündigung. Das heißt, da gibt es einen Sozialplan und den Sozialplan habe ich dann genommen, um meine Elternzeit zu verlängern. Und habe dann gesagt, ich mache jetzt nicht 6, 7 oder 9 Monate Elternzeit, ich mache jetzt 2 Jahre Elternzeit. Und um zum einen meiner Verlobten den Rücken frei zu halten und weil ich auch einfach gerne Papa bin, ne, das heißt, ich genieße das total. Und auf der anderen Seite, um dann zu gucken, wie gehe ich jetzt bei dieser Weggabelung weiter? Ne, weil das jetzt schon ein Punkt war, wo ich sagte, okay, jetzt wird's richtig wichtig, weil je nachdem, wo du wie lang gehst, du bleibst doch erstmal dabei. Und da kam tatsächlich relativ schnell die Entscheidung, ich mache mich selbstständig, weil wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich es nicht mehr. Und wenn ich es nie mache, das könnte ich bereuen.
Da verpasst, naja, ich kenne das. Das sind so Dinge, die muss man halt mal probiert haben, auch wenn sie vielleicht nicht funktionieren. Wie bist du dann beim Thema Feedback gelandet? Also warst du mit der Feedback-Kultur im Konzern so unzufrieden, dass du sowieso gedacht hast, da muss ich was machen? Hast du das schon nebenher irgendwie gemacht? Oder wie kam es dann dazu, dass du ausgerechnet in das Thema Feedback reingegangen bist? Ja.
Tatsächlich, weil ich da einen Schmerz bei den Menschen gesehen habe. Das heißt, hatte ich dann ungefähr so etwas über 15 Jahre Berufserfahrung bei den unterschiedlichen Stationen. Und die Projekte, bei denen ich mit drin war, und das waren oft Projekte, was man so schön auf Neudeutsch sagt, crossfunktional zusammengesetzt, selbst auf Schalke, in der Agentur, da hat man hier die Kunden, da hat man da die Dienstleister noch dazu und bei ThyssenKrupp dann ganz vielen verschiedenen involvierten Einheiten und Ansprechpartnern. Da war das immer so, die Projekte, die am besten funktioniert haben, waren die, wo die Menschen gut miteinander umgegangen sind, entsprechend kommuniziert haben und weniger Reibung hatten. Und die Projekte, die am schlechtesten liefen, liefen nicht schlecht, weil die personell schlecht ausgestattet waren, weil die Ressourcen fehlten, sondern weil es dann 1, 2 oder 3 Leute gab, die nicht mehr gut miteinander reden konnten. So, und wenn das passiert, hast du so viele Reibungsverluste, da kannst du die tollsten Ideen haben, da kannst du die klügsten Leute haben, da kannst du wirklich viel Geld auf die Projekte draufsetzen. Deine Ergebnisse werden am Ende nicht gut sein. Und das war dann das, ich habe dann ein Ikigai erstellt, ne, für die Leute, die selber sich auch damit beschäftigen. Es kommt aus dem Japanischen, es sind halt dann 4 einfache Fragen und die Antworten können beliebig tief gehen. Und da habe ich halt überlegt, ne, mit was kann ich wirklich extrem gut, woran bin ich exzellent, ne, wofür könnte ich bezahlt werden, was braucht die Welt mehr. Und bei allen Sachen, die dann zusammengekommen sind, kam dann zu sagen, okay, ich kann den Leuten wirklich gut zielgruppengerechte Inhalte vermitteln. Na, da bin ich wirklich gut drin. Und in der Zeit, in der ich mich auch selbstständig gemacht habe oder die Vorbereitung dafür, waren wir auch mitten in Corona. Und ich weiß nicht, ne, wie gut du und die Hörer sich noch daran erinnern. Ne, da war auch wenig mit Zwischenmenschlichkeit. Ne, es war so digitale Isolation. Das heißt, das, was wir jetzt gerade haben, ist ja total schön. Ne, du sitzt am Standort A, ich sitze am Standort B. Wir reden miteinander, wir brauchen uns nicht ins Auto setzen. Ne, also es funktioniert total in der Phase damals als Zwang. Und wir dürfen gar nicht mehr in einem Raum sitzen und wir dürfen uns nicht mehr umarmen, wir dürfen uns nicht mehr die Hände geben. Ne? War das nochmal was anderes? Und die Sachen zusammengenommen war dann, dass ich sage, okay, wenn ich es schaffe, dass die Leute wohlwollender, verständnisvoller und empathischer miteinander umgehen und das bei einer klaren, direkten Kommunikation, das heißt, Empathie ist keine Weichspülung. Eine Empathie ist sehr klar, ist sehr hart. Es kann sehr schwierig sein für beide Seiten. Wenn ich das schaffe, dann tue ich auf der einen Seite etwas Gutes für den Menschen, mit dem ich direkt arbeite, wenn ich jetzt in einer 1-zu-1-Beziehung bin, im Coaching, im Training. Und ich habe einen wunderbaren Ausstrahlungseffekt, weil dieser Mensch geht ja dann in sein Team, in ihr Team rein hat 5 Leute, 10 Leute, 20 Leute, 40 Leute und geht besser mit diesen Leuten, führt sie besser. Ne? Und das ist was, wo ich so dachte, okay, da entsteht Wirkung, obwohl ich eine Person bin. Ne? Wenn ich mit 100 Leuten zusammenarbeite, erreiche ich nicht 100 Leute, ich erreiche 1000 Leute, ich erreiche 2000 Leute, ich erreiche 3000 Leute. Ah. Und das war was, wo ich so dachte, okay, ne, das ist die gute Seite und die tolle Macht, die man auch als Solopreneur haben kann. Einfluss, ja. Wirkung. Ne? Das geht tatsächlich um Wirkung
an mir. Ja, das stimmt. Okay, was ist dann so, also du hast jetzt ein bisschen gesprochen, es gibt ein Coaching, du machst Workshops zu dem Thema Keynote, es gibt, glaube ich, digitale Module auch. Mhm. Was ist so, ist es immer, bezahlen die Kunden da einen Fixpreis? Ist es immer individuell dann? Wer sind denn die Kunden? Kommen die so aus dem Mittelstand? Sind die eher kleiner, größer? Dass du da jetzt vielleicht noch Kontakte zu ThyssenKrupp buchen, die da sowas? Also womit verdienst du das meiste Geld sozusagen von den Modulen oder helfen die sich alle gegenseitig? Viele Fragen auf einmal, aber wie funktioniert das so?
Es ist ein bunter Portfolio-Mix. Ja? Das heißt, sowohl auf der Unternehmensseite, ne, wenn du jetzt guckst, wie klein oder groß sind die Unternehmen, das reicht vom Handwerksbetrieb nebenan bis zum internationalen Konzern mit Milliardenumsatz. Ne, sieh es mir nach, die meisten Kunden lassen mich NDAs unterschreiben. Das heißt, jetzt die Liste an Unternehmen zu nennen, das geht jetzt in dem Fall nicht. Aber es ist tatsächlich die ganze Bandbreite. Ne, das heißt, und auf der anderen Seite, wenn du jetzt auch guckst, wer kommt dann zu mir und mit wem arbeite ich und was sind das für Module, das fängt dann auch an bei einer Einzelperson, ne, die sagt, ich hätte gerne ein Coaching zum Thema XY, ich bin gerade in der und der Situation, ne, kannst du mir helfen, mich da weiterzuentwickeln, mich da und da drauf vorzubereiten, ich möchte da besser werden, bis hin zu ganzen Einheiten, die halt sagen, ne, bitte adressiere mal das Thema X oder wir haben hier die und die Punkte. Und da geht es tatsächlich weit auseinander. Ne? Im Sinne von, wir haben Transformationsthemen, wir haben Positionierungsthemen. Das sind dann halt Unternehmen, die vielleicht neu gegründete Einheiten haben. Wir haben aber auch klassische Sachen wie Konfliktcoaching. Ne? Das heißt, Prozesse oder Situationen in einem Team, die das Team selber nicht mehr gut gehandelt bekommt. Und das ist total menschlich, ne? Weil Beziehungen sind immer Ergebnisse von Historien. Und wenn ich mit dir einmal, zweimal, fünfmal aneinander gerate und gerate das 6. Mal aneinander, dann ist das 6. Mal viel, viel schlimmer, weil es schon 5-mal davor passiert ist. Ne, das ist wie so ein Wasserfass, ne, so eine Regentonne und die quillt einfach über, weil die Rand voll ist. Und dann werde ich auch regelmäßig halt dazu geholt, um zu gucken, was bedeutet das jetzt für die Prozesse und was bedeutet das für das zwischenmenschliche Miteinander. Und das ist dann tatsächlich ein Mix. Viele Unternehmen, die auf Teamseite auf mich zukommen, buchen tatsächlich auch dort einen Mix, dass sie sagen, ein Teil Training, ein Teil Workshop, ein Teil Einzelcoaching. Und das ist ein extrem guter Mix, der sich sehr bewährt hat, weil die Einzelcoachings auch im Idealfall nach Bedarf sind. Das heißt, du wirst nicht dazu verdonnert, mit mir zu sprechen, wenn dein Unternehmen zu mir kommt und sagt, Andi, ne, du bist jetzt dran, mit dem Marvin zu reden, weil hier im Team, ne, wir sollten mal, sondern das Unternehmen sich ein bestimmtes Thema. Ich werde mit dazugeholt, gebe Trainings, gebe Workshops und dann wird gesagt, und wir haben hier einen Pool von x Coaching-Stunden. Wer einen Bedarf hat, ne, über ein Thema mit Marvin sprechen möchte, sich da weiterentwickeln möchte, kann einen Termin buchen. Das ist extrem gut, weil eine Veränderung eines Menschen nur richtig gut funktioniert, wenn du einen intrinsischen Anteil hast.
Ja, das ist klar. Okay. Ich habe hier gerade nebenbei mal die Webseite auch noch aufgemacht. Es gibt ja das Einstiegspaket, Feedback sicher geben und nehmen. 5 standardisierte Module, digitale Inhalte, digitales Gruppenabschlussreflexion. Dann hast du ein Paket, das nennt sich die Premium-Lösung. Das ist dann 1:1 Gespräche, Training vor Ort, Gruppenreflexion, okay. Was wird da so am meisten gebucht, ist es schon, dann kommt noch das Exklusivkonzept, das ist 100% individuell. Ich glaube, so, du hast jetzt das auch schon durchklingen lassen, es ist immer eigentlich ein individuelles Thema. Ne?
Bei den meisten
allgemeines
Leuten,
Feedback-Coaching ist, glaube ich, schon gut, wenn das mal jede Führungskraft hat. Du hast es ja angesprochen, die Ausbildung der Fachkräfte, die die machen wir sehr intensiv und dann wird die gute Fachkraft irgendwann Führungskraft und man denkt, naja, die wird automatisch auch eine gute Führungskraft, aber das ist ja nicht so. Und ich glaube, man muss halt auch permanent Führungskräfte coachen mit verschiedenen Themen, egal ob es jetzt Konflikt ist oder Feedback oder andere Themen, Motivation und so weiter. Hast du dann auch da Kunden, die in so einem permanenten Coaching sind oder so, wo du alle 3 Monate oder sowas eine Einheit machst oder die kommen mit Problemen und man geht zusammen dann drüber?
Coachings sind immer mehr als ein Termin, immer. Hm. Ja, das heißt, ich verkaufe keine einzelne Stunde, also weil das macht keinen Sinn. In der einzelnen Stunde bekommst du ein Problem nicht gelöst und wenn ich das in einer Stunde gelöst bekomme, wäre es auch merkwürdig. Also das so, sonst könntest du es wahrscheinlich selber auch lösen und es geht auch immer mindestens um einen Anteil von Verhaltensänderung. Das eigene Verhalten zu ändern und nachhaltig zu ändern, im Sinne von, ich ändere es jetzt nicht nur einmal, ne, weil ich in einem Termin bin und in diesem Termin achte ich darauf, dass ich mein Verhalten ändere, sondern ich bin in einer stressigen Situation 2 Monate später und ich greife wieder auf das veränderte Verhalten zurück, ist wirklich schwierig. Und du hast immer gewisse Dynamiken in Teams, in Organisationen, wenn ich dazugeholt werde. Und da brauchst du in der Regel schon einen gewissen zeitlichen Ablauf, dass du sagst, okay, 3 Monate Begleitung, das braucht nicht täglich sein, ne? Aber 3 Monate Begleitung, um einfach auch so einen gewissen zeitlichen Rahmen zu haben, um zu gucken mit, klappt das denn jetzt auch, was wir besprechen? Klappt das, was du dir vorgenommen hast? Ne? Als Coach sage ich dir ja nicht, mach das jetzt morgen so und so, sondern ich frage dich, ne, was meinst du denn? Was jetzt, ne, du weißt, wie das jetzt gestern gelaufen ist und morgen siehst du die Frau Müller wieder. Was meinst du denn, was eine gute Art wäre, mit ihr zu sprechen? Ne? Wie möchtest du auf sie zugehen? So, und darüber nähern wir uns ja. So, und danach dann zu gucken mit dir, aber wie lief das denn jetzt? Ne? Lief das jetzt so, wie du das gedacht hast? Hast du das geschafft, was du machen wolltest? Und wie hat dein Gegenüber darauf reagiert? Und wir sind ja dann nicht in einem kontrollierten Experiment, ne, dass wir sagen, wir haben die Variablen, ne, sondern die Grundlagen des menschlichen Miteinanders, der Kommunikation, von Feedback geben, die sind total einfach. Auf dem Papier. So, dann kommen die Beziehungshistorien, ne, dann habe ich Kopfschmerzen, dann habe ich schlechte Laune, dann bin ich gestresst, dann reagiere ich
anders.
Unterschiedliche Charaktere, Sender-Empfänger-Modell, du sagst etwas, es kommt ganz anders bei mir an, ich bin total verstimmt, ich spreche es nicht an, es staut sich auf, ne? Total menschlich, totale Klassiker. So, das bedeutet aber auch, Coaching braucht etwas Zeit, ne? Weil du dann immer wieder in die Reflexion reingehst, in kleinen Schritten in die richtige Richtung, um dann zu gucken mit, ne? Wie komme ich dorthin, wo ich hin möchte.
Wo kommen die Kunden her? Also wie finden die dich? Ist das Weiterempfehlungsgeschäft? Du machst Content auf LinkedIn, du machst, glaube ich, Content auch auf TikTok. Was funktioniert da in der Akquise? Also das frage ich ja immer auch bei App und bei SaaS, aber wie funktioniert es jetzt in so einem Fall?
Zu einem ganz hohen Anteil beziehungsweise komplett netzwerkbezogen. So, und das ist jetzt der Vorteil, ne, dass ich, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, halt schon 15 Jahre in verschiedenen Unternehmen tätig war und die Leute entweder dann halt bei meinem alten Arbeitgeber oder den alten Arbeitgebern noch tätig sind und ich sie ansprechen kann oder sich zu anderen Arbeitgebern hinentwickelt haben. Was aus meiner Sicht natürlich noch interessanter ist im Sinne von, ne, es wird gestreut innerhalb von ganz Deutschland.
Die und wechseln ganz dann ernsthaft. Und dann, okay, ja.
Genau, so, und wenn die vorher in einer Führungsposition waren, dann sind die auch beim neuen Unternehmen tendenziell in einer Führungsposition. Wenn sie vorher nicht in einer Führungsposition waren, haben sie sich vielleicht in eine Führungsposition rein entwickelt in einem neuen Unternehmen oder sie können zumindest die Tür öffnen. Ja, weil das Geschäft, was ich verkaufe, da brauchst du auf der einen Seite die grundsätzliche Meinung, dass ich der Richtige bin, um dich dabei zu begleiten. Das ist so die Grundvoraussetzung. Bei den Leuten, die mit mir zusammengearbeitet haben, ist da die Quote sehr hoch, dass die sagen, ja, der Marvin ist ein Guter, ne? Wenn wir den holen, das bringt was. Ja. Dann brauchst du aber auch den Bedarf, ne? Weil ich kann ja sagen, ja hier, ne? Ich begleite auch Transformation, ich begleite Konfliktmanagement und. Dann sagst du, ja, ich habe gerade weder eine Transformation und ich habe auch keinen Konflikt. Bei mir läuft gerade alles. Ne? So, ja, was soll ich dir denn verkaufen? So, das, wenn der Bedarf nicht da ist, kommen wir nicht miteinander ins Geschäft. So, und wenn der Bedarf da ist, brauchst du auch noch das Budget. Und nur wenn alle 3 Sachen zusammenkommen, dann kommen wir miteinander ins Geschäft, ne, bei den Sachen, die ich jetzt aktuell verkaufe. So, und das ist einfach viel leichter für mich, auf Leute aus meinem bestehenden Netzwerk zuzugehen, weil die wissen, was die bekommen. Ja, und weil es dann darum geht, haben die Bedarf und haben die Budget. Aber ich muss nicht um den ersten Punkt kämpfen. So, und hilft LinkedIn? Ja, auf jeden Fall. LinkedIn kann man auch als Social Selling Funnel aufbauen. Ich unterstütze auch Leute dabei, Social Selling Funnels auf LinkedIn aufzubauen, ne? Weil ich in den letzten Jahren halt 25.000 Follower aufgebaut habe, Impressions Millionär bin auf LinkedIn. Na,
das Impressions Millionär, das ist ja, ja. Interessant, kenne ich noch nicht. Ja. Den All. Muss ich mal bei mir gucken, ist, wahrscheinlich nicht. Aber ja.
Es gibt da gar nicht so viele. Ja, LinkedIn gibt keine offizielle Zahl raus, aber ich gehöre zu den deutschen Impressions Millionären. Das heißt, die es geschafft haben, die siebenstellige Anzahl von Impressions auf LinkedIn zu knacken. Und auch da unterstütze ich Menschen. Das Erste, wo ich jetzt das Social Selling ansetze, ist tatsächlich mein Buch. Weil ich sage, das kann gut konvertieren. Die Leute kennen mich, die Leute können das Buch kaufen. Die Leistung, die ich sonst verkaufe, ganz ernsthaft, da setze ich erst wahrscheinlich im nächsten Jahr an mit dem Social Selling, weil ich da sage, was möchte ich denn selber? Und was ist für mich Social Selling? Bei Social Selling wird für mich das Social groß geschrieben und nicht das Selling. Ja. Wenn ich das Selling groß schreibe, dann habe ich jetzt 25.000 Leute, oder du hast von mir, jemand, der uns zuhört, hat 1.000 Leute in seinem Netzwerk auf LinkedIn. So, und wenn du das Selling groß schreibst, bedeutet das, du verschickst 1.000 DMs. Und sagst, hier ist mein Sales Pitch. So, so, das ist für manche Leute Social Selling. Das ist für mich nicht social.
So, ja, und das ist eher antisocial oder asocial.
Das ist für mich das ist auch meine Wahrnehmung. So, und das heißt, wie möchte ich das dann machen? Es geht um Vertrauensaufbau, um Reputationsaufbau. So, und wenn ich Vertrauen und Reputation aufgebaut habe, gibt es dann immer den Fall, dass es auch Inbound-Anfragen über LinkedIn gibt. Ja, gibt es unter uns. Lasst euch nie auf einen LinkedIn-Coach ein, der sagt, Inbound auf LinkedIn ist total einfach. Ist gelogen. Inbound ist die Spitze des Eisberges. Ne? Je nachdem, was ihr verkauft. Ne? Verkauft ihr die Dubai-Schokolade und die ist gerade total gehypt? Ja, dann kriegt ihr auch Inbound-Anfragen auf LinkedIn. Das kann ich nicht eine Dubai-Schokolade haben. Aber wenn dein Produkt, dein Service, deine Software nicht so gehypt ist, dass die Leute eh auf dich zukommen würden, auch im echten Leben, ne? Wenn sie erfahren, was du machst, dann machen sie das auch nicht automatisch auf LinkedIn. So, und dann brauchst du Vertrauen und Reputation. Kommen Leute auf mich zu und fragen auch an mit, kannst du mir bei der und der Sache helfen? Wie sieht das aus? Ja, passiert. Ne? Ist das die Ausnahme im Vergleich zu, wie viel akquiriere ich und wie viele Leute kommen auf mich zu? Ja, definitiv. So, aber LinkedIn ist ein wichtiger Kanal.
Ich habe gerade hier einen Artikel von dir gefunden. Ich habe gerade bei mir parallel mal nachgeschaut. Also ich habe im letzten Jahr 250.000 Impressions gemacht, aber ich muss mal schauen, wie man länger schauen kann. Aber da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Du hast einen Artikel geschrieben, über dass du ein Arbeiterkind bist. Und das scheinst du sehr an Nerv getroffen zu haben. 4.700 Reaktionen, 1.060 Kommentare, krass. Glückwunsch, ich verlinke ihn auf jeden Fall. Also ist ja auch cool, wenn das so funktioniert. Aber es hat mich jetzt interessiert, wie das funktioniert, weil du hast ja auch diesen Feedback-Monitor, glaube ich, den du so ein bisschen es hat für mich so wie ein Funnel-Objekt ausgesehen, als kostenloser Türöffner. Und funktioniert das?
Minimalst. Minimalst. Okay. Ja. Es ist tatsächlich, also weil du kannst dir das eher so vorstellen, die Leute, die mich kennen und mich als Dienstleister dann, wenn die Auftraggeber mich als Dienstleister wahrnehmen und in die Schublade packen, dass ich dafür in Frage komme, die haben in der Regel ein sehr konkretes und dringliches Problem und sagen dann, Marvin, wir haben gerade folgende Situation, kannst du uns helfen? So, und dann machen die nicht noch den Feedback-Monitor. Das ist tatsächlich so. Aber grundsätzlich hast du genau richtig erkannt, Lead-Magnet, Einstieg in den Funnel über die Website als Konvertierung war das geplant, aber bisher in den 2 Jahren ist da noch kein Auftrag draus entstanden.
Okay.
Ist auch solange ehrlich, die anderen Aufträge kommen, braucht es aber ist auch
okay.
Nicht.
Ja, okay. Jetzt hängt da, wie man jetzt so hört, viel an dir als Person, logischerweise. Ich frage dann auch immer, wie skaliert es und was machst du? Und da hast du jetzt ja ein zweites Thema und das ist das Buch. Wir sehen die auf YouTube schauen, hinten steht es auch, Feedback sicher geben und nehmen, verlinke ich auf jeden Fall auch. Ist deine Idee gewesen, aus diesem Zeit-gegen-Geld-Thema rauszukommen und irgendwas zu machen, wo vielleicht das Thema entkoppelt? Ist das Buch mehr nochmal Personal Branding und Lead-Magnet für deinen eigentlichen Job? Oder wie kam es zum Thema Buch?
Ein ganz wilder Mix. Sowohl von der Entstehungsgeschichte als auch von den Zielen und der Motivation. Zur Entstehungsgeschichte. Als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich halt überlegt, wie kann ich mich etablieren, auf welche potenziellen Kunden kann ich zugehen, was möchte ich anbieten, wie möchte ich LinkedIn nutzen, und hatte dann so für mich den Plan, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich mich nach 3 Jahren, nach 4 Jahren sehr gut etabliert habe, dann ist das der perfekte Zeitpunkt, ein Buch rauszubringen. Um die Positionierung nochmal stärker voranzutreiben, um das Thema Keynotes nochmal stärker voranzutreiben. Ne? Wenn man Fachbücher extrem gut in Keynotes konvertieren kann, also vom reinen Inhalt her auch. Und das war so meine Grundidee. Und dann war ich auf LinkedIn so erfolgreich, dass tatsächlich eine Inbound-Anfrage eines Verlages kam. Ja, das heißt, die haben gesehen, was ich auf LinkedIn mache. Und das ist natürlich ein Traum für jemanden, der überlegt, ein Buch zu schreiben, weil alle Hörer und Hörerinnen, die dir zuhören, da werden viele Leute dabei sein, die Expertise haben, so ein Buch zu schreiben. Da werden viele Leute dabei sein, die es auch schon gemacht haben. Und da werden viele Leute dabei sein, die mit dem Gedanken spielen. Und für alle die mit dem Gedanken spielen oder die es auch schon gezogen haben, wenn man ein Buch schreibt, ist der normale Weg, wenn man zu einem Verlag geht, dass man ein entsprechendes Exposé zu dem Buch schreibt, das heißt eine Kurzfassung mit, wie sieht das Inhaltsverzeichnis aus, an wen richtet sich das, eine kurze Leseprobe, und dann putzt man die Klinken, dann pitcht man seine Buchidee und zieht durch die Lande, und meistens bekommt man viele Absagen und manchmal bekommt man nur Absagen. Das heißt, es gibt ganz, das ist das Leben von Autoren und von Leuten, die eine Idee haben, ein Buch zu schreiben. Und das liegt nicht zwingend daran, dass die Idee schlecht ist oder dass das Exposé schlecht ist. Auch da brauchst du wieder den richtigen Zeitpunkt, den richtigen Bedarf. Wenn du zu einem Verlag gehst und sagst, ich möchte zum Thema X mein Buch schreiben, und die sind in dieser Nische aber schon sehr gut besetzt, dann werden die dich nicht mit aufnehmen. Mhm. So. Ja, und das kann sein, dass das ein schlechtes Timing ist, und die haben einen Monat vorher jemandem gesagt, du kommst einen Monat vorher mit deinem Exposé dahin, und die sagen, boah, Andi, total super, machen wir mit dir. Ich komme einen Monat später mit einem ähnlichen Exposé, durch Zufall, dann sagen die mir nicht auch, ja Marvin, machen wir auch mit dir. So. Und das heißt, wenn ein Verlag auf einen zukommt, ist das schon ein Ritterschlag. Ich habe mich total gefreut. Und dann ging es dann darum mit, ja Marvin, wir suchen da jemanden, du würdest genau reinpassen, die Nische wird frei in absehbarer Zeit, und wir können uns das gut vorstellen, mit dir zu machen. Das heißt, die Positionierung auf LinkedIn hat sehr gut funktioniert. Und habe dann das Exposé angefertigt, wir hatten eine Feedbackschleife, das heißt, eine Feedbackschleife hat gereicht, und dann hat der Verlag gesagt, das nehmen wir. Ja, wir sind überzeugt davon, dass das ein sehr gutes Buch wird. Und ich glaube, 2 oder 3 Tage später danach hatte ich dann den Vertragsentwurf in meinem Posteingang, mache die E-Mail auf, und du kannst dir nicht vorstellen, wie ich gestrahlt habe, weil ich wusste gar nicht, dass die dann so schnell sind. Und in dem Moment wurde das auch, real, dass ich gesagt habe, so, ja, nee, die haben nicht nur gesagt, die möchten eventuell oder ja, es sieht gut aus, sondern wenn ich jetzt dieses Stück Papier, fairerweise war digital, aber wenn ich das ausdrucke und unterschreibe oder meine digitale Unterschrift da drauf mache, dann werde ich Autor. Ne? So, und ich klammer mal die Doktorarbeit aus, weil das ist nochmal ein ganz anderes Buch, das schreibst du für dich selber, das schreibst du nicht, um das zu verkaufen. So, das schreibst du wegen des akademischen Abschlusses, wegen des akademischen Grades. Das heißt, das war sowas, wo ich dachte, boah, mega. Ne? Ich hab gegrinst wie ein Honigkuchenpferd, Andi. Und dann habe ich mir den Vertrag durchgelesen, das sind gar nicht so viele Seiten. Und an 2 Stellen hat mein Bauch gegrummelt. Jetzt habe ich vorher noch, ich gehe gar nicht ins Detail rein, aber an 2 Stellen war so mein erster Eindruck, das liest sich aber komisch und das liest sich auch nicht okay. Das war mein Eindruck als Laie. Und was machst du dann als Laie, wenn du keine Ahnung hast, aber ein gutes Netzwerk? Du gehst auf Leute in dein Netzwerk zu. So, ne? Und dann habe ich mit einem sehr erfolgreichen Autor gesprochen, Ilja. Liebe Grüße gehen raus, falls du die Folge hörst. Ne? Der Ilja hat über 100.000 Bücher in seinem Leben verkauft, auch in dem Bereich Fachsachbücher. Und ich habe einen befreundeten Anwalt angerufen, habe mit beiden gesprochen, habe denen das geschildert, habe denen die Passagen geschickt und habe gesagt, hört mal zu, ne? Ich bin jetzt Laie, aber für mich, das liest sich nicht in Ordnung. So, und beide haben meinen Eindruck bestätigt, haben halt gesagt, nee, das ist wirklich nicht in Ordnung, das ist komisch, hätten sie so auch noch nicht gesehen. Und das war für mich dann so der Beleg, okay, das sind Pferdefüße. Und das ist jetzt nicht so was, ne, wenn du jetzt bei den Tantiemen verhandelst, für alle, die da Interesse dran haben, wenn ihr mit einem Verlag spricht und es geht um die Printversion und ihr seid Erstautor oder Erstautorin, dann redet ihr über eine Spanne von 8 bis 12% des Nettoverkaufspreises eurer Printversion, die ihr an Tantieme als Autor bekommt, üblicherweise. Und üblicherweise reden wir eher über die 8% als die 12%, wenn es euer Erstlingswerk ist. So, und wenn da jemand 8% reinschreibt und du hättest gerne 9 oder 10, ganz ernsthaft, dann setzt du dich gemeinsam an einen Tisch und dann verhandelst du. Mhm. Und dann guckst du, was bringst du mit an den Tisch, ne? Ich kann halt sagen, hier, über 20.000 Follower auf LinkedIn, ich mach das und das noch selber mit der Werbung, ich mach das selber, ne? So. Und ne, deswegen hätte ich gerne 1% mehr oder 2% mehr. Und dann kannst du am Ende gucken, wie viel holst du da raus. So. In meinem Fall waren das aber Sachen, wo ich gesagt habe, wir reden jetzt nicht über, gibt es jetzt 0,5% mehr oder gibt es 1% mehr, sondern es waren Sachen, wo ich das Gefühl hatte, mein Gegenüber möchte mich aufs Glatteis führen. Ja, und gibt mir einen Vertrag in der Hoffnung, dass ich den mehr oder weniger blind unterschreibe. Und wenn das Buch dann ein Erfolg wird, dann freuen die sich mehr als ich. Und das war dann etwas, wo ich dann zurückgemeldet habe, das ist keine Verhandlungsbasis für mich, wir werden nicht zusammenarbeiten. Weil ich brauche für eine Kooperation ein Vertrauensverhältnis. Und das war mit dem Augenblick, in dem ich 2 Pferdefüße in dem Vertrag drin hatte, komplett zerstört. Vorher die Zusammenarbeit, die Rücksprachen waren super. In dem Moment war das zerstört und habe ich gesagt, so gehe ich nicht in eine Kooperation rein. Ne, selbst wenn die Sachen gestrichen worden wären. Ne, das ist, wenn ich das Gefühl habe, jemand möchte nicht hintergehen und ich bin nicht darauf angewiesen, eine Geschäftsbeziehung mit dieser Person einzugehen, dann mache ich das nicht.
Ja, weil es aus meiner Sicht eine schlechte Idee ist. Entschieden, das zu machen, sozusagen.
Ganz genau. Und das war dann, ne, weil ich hatte die Leseprobe fertig, ich hatte die Struktur fertig, ne? Okay. Ich hatte das Buch in meinem Kopf im Sinne von, ich wusste, wie es aussehen soll. Und da ist dann der Vorteil der Promotion, ne? Wenn man schon mal promoviert hat und ein Buch geschrieben hat, man weiß selber, wie Schreibprozesse aussehen, ne? Wie aufwendig ist das, wie wenig aufwendig ist das. Und ich wusste halt selber auch, wenn ich die Struktur habe, wenn ich weiß, worauf ich hinaus möchte, dann ist es für mich ein Abarbeiten. Das ist nicht lügensteuerpflichtig, dieses Abarbeiten. Das ist nicht immer leicht. Aber ich wusste, es geht nur noch um das Abarbeiten. Und wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich es vielleicht nie mehr. Und wenn ich es nie mehr mache, dann würde ich es bereuen. Und dann sind wir wieder bei meinen 2 Prämissen. Ne? Voraussetzung optimieren und Sachen vermeiden, die ich bereuen würde. Also habe ich gesagt, es passt zeitlich eigentlich gar nicht rein. Ne? Es kommt circa 2 Jahre zu früh, es kommt vielleicht sogar 3 Jahre zu früh und ich mache es jetzt trotzdem. So, und dann habe ich das on top auf alles andere auch noch gesetzt. Ne? Das heißt, noch 4. Kind noch in der Zeit bekommen, Buch geschrieben, Kundenakquise, laufende Projektakquise, ne? Und das Buchprojekt halt obendrauf. Und dort ist gefragt, was sind die Ziele? Ja. Ne? Das war der zweite Teil. Bei den Zielen tatsächlich genau ein Mix aus den Sachen, die du auch genannt hast. Ne? Also man sollte im ersten Moment das Buch immer so schreiben, dass es die Personal Brand mit auflädt, weil sonst brauche ich das nicht machen. Ne? Außer ich habe jetzt ein Spaßprojekt und sage, ich möchte mich jetzt mal als Romanautor versuchen, hat nichts mit meiner Tätigkeit zu tun, aber ne, das ist jetzt so mein Hobby und ich möchte das machen, aber dann ist das entkoppelt. Ne? Schreibe ich das Fachbuch, dann geht es darum, die Positionierung entsprechend weiter aufzuladen. Dann geht es darum, du hattest gesagt, ist es so ein Lead-Magnet? Ja, natürlich. Ne? Ist ja ganz einfach. Wenn jetzt jemand von euch das hört und bestellt sich das Buch und ihr liest das Buch und das Buch ist wirklich richtig, richtig gut, das lohnt sich, das zu bestellen, das lohnt sich, das zu lesen. So, und jetzt gefällt euch das.
Das musst du jetzt sagen, ja. Ach so, Roman.
Ja, natürlich. Ja. Wenn ich nicht davon überzeugt bin, dann bringt das nichts. Ne? Dann brauche ich das Buch auch nicht machen. So. Und wenn ihr das jetzt lest und euch gefällt das auch und ihr kommt dann in eine Situation, wo ihr sagt, oh, ihr könntet ein Führungskräftecoaching gebrauchen, ihr könntet ein Feedbacktraining gebrauchen. Ja, an wen denkt ihr denn dann? Ja, dann denkt ihr an den Autor, dessen Buch euch richtig gut gefallen hat und das bei euch, so wie bei mir, im Schrank steht. Und dann fragt ihr mich zumindest an. So, fragt ihr das sofort an? Nein, ihr fragt erst an, wenn ihr den Bedarf habt. So, ne? Das heißt, Lead-Magnet, ja, aber da brauchst du einen langen Atem. Ne? Das ist jetzt nichts, was jetzt zum Beispiel im SaaS-Umfeld, was konvertiert im Sinne von, hier hast du einen Testzugang. Mhm. Ne? Der Testzugang ist irgendwie dein Lead-Magnet und über den Testzugang, wenn die Leute zufrieden sind, dann schalten die, ne? Dann zahlen die und dann werden die bezahlter Kunde und du hast eine direkte Konvertierung und du hast eine Konvertierungsquote von, keine Ahnung, 20%, 30%, 40%, je nachdem, ne, wie gut dein Lead-Magnet irgendwie ist, was du da so hast. So funktioniert ein Buch nicht. So funktioniert es grundsätzlich, aber so vom Mechanismus. Auf jeden Fall, du brauchst einen langen Atem. Ist es entkoppelt von meiner Person und ist es die erste Leistung, die ich anbiete, die nicht bedeutet, ich tausche Zeit gegen Geld? Ja, auf jeden Fall. Ne, das heißt, das Ganze habe ich bei Amazon, bei läuft das als Print on Demand. Ne? Das heißt, ich habe nichts mit der Logistik zu tun. Ich habe hier nicht nebenan, ne, außerhalb der Kamera 500 Bücher gestapelt und verpackt die, wenn ihr die bestellt. Ne? Das läuft alles über Amazon. Heißt aber auch, natürlich ist Amazon in der Lage, innerhalb von einem Jahr 1.000 Bücher, 10.000 Bücher, 100.000 Bücher, 1 Million Bücher zu drucken. Haben die überhaupt keine Schmerzen. Das ist Amazon. Ist überhaupt kein Engpass. So, ist das wahrscheinlich, dass das 1 Million Bücher werden? Bei meinem Thema nein. Ich wurde mal gefragt, ja Marvin, ne, wie viele Bücher möchtest du denn verkaufen? 10.000? Wenn ich als Fachbuchautor 10.000 Bücher innerhalb von einem Jahr verkaufe, bin ich einer der meistgelesenen Fachbuchautoren Deutschlands.
Okay.
Ne, das heißt, wenn ich es schaffe, 1.000 Bücher zu verkaufen, dann bin ich sehr, sehr gut. Und bei 1.000 Büchern reden wir nicht zwingend über ein Jahr. 1.000 Bücher können sich auch auf 2 Jahre oder 2,5 Jahre verteilen. Und dann bin ich immer noch sehr, sehr gut.
Die Kindle-Variante kostet 10 Euro und dann gibt es eine gebundene Variante, die kostet 30 Euro. Wenn du das jetzt rein als Lead-Magnet sehen würdest, müsstest du dann nicht irgendwie auch das günstiger anbieten, sodass die Leute, was weiß ich, es muss ja schon was kosten, glaube ich. Ja, das kannst du nicht umsonst hergeben, hast ja auch eine Menge Zeit eingesteckt, aber warum hast du nicht so 5 Euro, 12 Euro gemacht oder sowas?
Ich extrem gut bin in dem, was ich mache und meine Preispositionierung auch entsprechend aussieht. So, das heißt, das Buch selber ist auch eine Lernreise. Ne? Das heißt, es ist für 30 Euro oder dann halt für die 10 Euro, ne, wenn du die Kindle-Variante nimmst, kannst du an dir selber gut arbeiten, weil das didaktisch so aufgebaut ist. Ne? Das heißt, es ist ein didaktisch sehr gutes Konzept im Sinne von, du wirst emotional abgeholt, ne? Du reflektierst, du bekommst die Inhalte und Erklärungen, du reflektierst wieder, du bekommst Checklists, du kannst die Sachen direkt umsetzen. Das heißt, du kannst das Buch lesen, um dich unterhalten zu lassen. Du kannst es lesen, um zu lernen und du kannst lesen und an dir arbeiten, um dich weiterzuentwickeln. So, und das ist dann einfach eine Positionierung, wo ich sage, für ein Hardcover 30 Euro ist schon wenig. So, das heißt, es geht nicht darum, dass ich sage, ich möchte für 5 Euro einen Lead-Magneten, sondern ich bin Buchautor. Das ist tatsächlich die Säule. Ich bin Buchautor und das Buch kann und soll natürlich auch als Lead-Magnet funktionieren, aber es soll auch als Buch an und für sich funktionieren.
Es gibt ein Interview mit dir bei Deutsche Startups, verlinke ich auch in den Shownotes. Da frag mich in 3 Monaten über Zahlen. Ich glaube, das ist jetzt 6-7 Wochen her, der Artikel, glaube ich, wie ich weiß.
2 Monate, ziemlich genau.
2 Monate, okay. Wie sieht es denn heute aus mit den Zahlen? Wie viel kannst du grob was sagen und wird dann mehr Kindle oder mehr die gedruckte Variante gekauft bei sowas? Ich frage mich ja immer bei solchen, also ich habe dir ja erzählt, ich lese viel auf Kindle Unlimited, aber so Fachbücher, die bestelle ich mehr, da steht eine Reihe, hier oben steht eine Reihe, im Büro steht eine Reihe, so die lese ich gerne als Papier. So, deswegen die Frage, wie ist Verhältnis und wie viele sind es ungefähr geworden?
Passt total gut zu dem, was ich vorher abgefragt habe. Das heißt, das ganze Projekt habe ich auch so als Bootstrapping-Projekt gesehen, das Buch. Das heißt, möglichst viel selbst machen, organisch wachsen und die Community einbinden. Das heißt, ich habe immer bei LinkedIn Leute mit eingebunden, mit Feedback zum Cover, Feedback zum Inhalt, Feedback zu einzelnen Kapiteln und habe die aber auch vorher gefragt, wenn ihr lest, wie lest ihr denn? E-Book oder Print? So, und bei den Sachen, die ich abgefragt habe und bei den Sachen, die ich in anderen Podcasts gefunden habe, bei den Sachen, die ich in anderen Foren gefunden habe, war das gerade so bei Fachbüchern, schwankte das so zwischen 10-20% E-Books und der Rest Print bei Fachbüchern. Wir reden jetzt nicht über eine Romanserie. Ich glaube, da geht es ja dann auch bei der nächsten Folge bei dir drum, super spannend, freue ich mich schon, mir das dann auch anzuhören. Und es ist immer toll, wenn dann auch Autoren dabei sind, die dermaßen erfolgreich sind. Schon mal ein kleiner Teaser für alle, die zuhören.
Danke, danke. Ja, ich bin auch gespannt.
Gerne. So, aber das heißt, diese Quote passt extrem gut. Ne? Das heißt, im Moment bin ich circa bei 90% Print.
Oh,
sogar etwas mehr als 90% Print und etwas unter 10% Kindle. Kleiner Tipp für alle, die sich mit der Idee beschäftigen, auch ein Fachbuch herauszubringen und das im Self-Publishing herauszubringen und dafür dann KDP, also ne, Kindle Direct Publishing auf Amazon zu nutzen. Die E-Books sind vorbestellbar, wenn du ins Self-Publishing gehst, die Print-Version nicht.
Mhm.
So. Und für die Rankings auf Amazon, gerade in der ersten Woche, sammeln die Leute in der Regel ihre Vorbestellung ein, weil die vorbestellten Exemplare alle als Verkäufe der ersten Woche zählen.
Ah.
Logischerweise. Ne? Du sammelst jetzt im Januar Vorbestellungen ein, im Februar, im März, im April. Du veröffentlichst im Mai dein Buch, am 1. Mai von mir aus, ne? Am Feiertag. So. Und wenn du dann vorher 100 Bücher in der Vorbestellung hattest, dann hast du in der ersten Verkaufswoche im Mai mindestens diese 100. So, wenn du jetzt einen 80-20-Ansatz fährst, einen 90-10-Ansatz im Sinne von nur ein Bruchteil deiner Leser nehmen ein E-Book und bei KDP können nur die E-Books vorbestellt werden, könnt ihr euch alle schon mal vormerken, dieser Trick funktioniert für euch nicht. Also zumindest, ne, wenn ihr genau diese Konstellation habt, ihr geht auf KDP und ne, ihr schreibt ein Fachbuch, dann werdet ihr keine große Möglichkeit haben, über Vorbestellung zu arbeiten.
Mhm.
In der ersten Woche ist das super angelaufen, viel besser als ich dachte. Das heißt, ich habe es in der Nische geschafft, und die Nische war dann Personalentwicklung, bis auf Platz 2 des Rankings auf Amazon vorzustoßen. Hätte ich nie mit gerechnet. Wenn ich damit gerechnet hätte, hätte ich noch ein Firmenpaket in die Woche reingelegt, dann hätte ich wahrscheinlich die Nummer 1 geknackt. Ne? Weil der andere Hebel, und jetzt vermischt sich das alles wild, sind tatsächlich Firmenpakete. Also im Sinne von, wenn ihr ein Buch schreibt und ihr schreibt ein Fachbuch, dann guckt direkt, was könnt ihr für Unternehmenspakete schnüren und wie attraktiv kann das für ein Unternehmen sein, dieses Paket zu kaufen. Ne, wenn ihr euch das mal auf der Landingpage zum Buch anschauen wollt, ne, das heißt unter feedbackbuch.de, könnt ihr euch auch die Unternehmenspakete anschauen und im Endeffekt seht ihr dann, wenn ihr eine gewisse Anzahl von Büchern kauft, das ist immer das Gleiche bei Unternehmenspaketen, bekommt ihr eine zusätzliche Leistung on top. So, weil wir bei Preisbindungen sind, ne, Rabattgesetze ist bei Büchern als ein bisschen schwierig, ne, aber eine zusätzliche Leistung on top, das ist möglich. So, und wenn man das so macht und wenn man ein Fachbuch schreibt und ihr sagt, in eurer Nische gibt es da auch einen Bedarf auf Unternehmensseite, ne, im Sinne von, da gibt es eine ganze Abteilungen, die sich für dieses Thema interessieren, dann forciert das. Ne, weil das ist ein großer Hebel. Ne, das heißt, meine Hypothese sind mindestens 50% der Verkäufe werden über Unternehmenspakete kommen und 50% von den Endkunden mit einer Tendenz, dass ich sage, wenn am Ende mehr als 50% über Unternehmenspakete laufen, wäre ich nicht total überrascht. Wo stehe ich da gerade? Unter meinem Soll. Das heißt, ich brauche tatsächlich noch den dritten Monat, weil über 200 Exemplare für mehrere Unternehmenspakete noch in der Schwebe stehen. Kommen die auf jeden Fall? Keine Ahnung. Hoffe ich, dass die kommen? Ja. Kommen die? Dann bin ich im Soll oder über Soll bei meinem eigentlichen Ziel, ne, für die ersten 3 Monate.
Ich lese die Pakete mal kurz vor, für die nicht auf der Webseite, das habe ich zum Beispiel nicht recherchiert, Schande über mein Haupt, es gibt dir Paket 1
online. Ich habe es dir, glaube ich, aber auch nicht im Vorfeld geschickt,
ja,
ne? Schande auf mein
alles
Haupt,
gut, alles
das
gut,
hätte es
ja,
dir viel, viel einfacher gemacht.
Ja, ja, klar, es gibt die Online-Lesung, da ist 75 mal E-Book oder 25 mal Hardcover, 90 Minuten Online-Workshop, mhm. 300 mal E-Book oder 100 mal Hardcover, 120 Minuten und es gibt eine Keynote, 600 mal E-Book oder 200 Hardcover-Bücher und dann live vor Ort 60 bis 120 Minuten, cool. Eigentlich, ja, ja, habe ich natürlich gar nicht dran gedacht, aber war natürlich schon häufiger mal wo zu Gast, wo es dann das Buch einfach mitgab. Wie hat es schon jemand gebucht, eins der 3 Pakete? Also du hast gesagt, du verhandelst mit einem noch oder
also
funktioniert?
Ein Unternehmenspaket habe ich verkauft, aber das nicht im Sinne von als Teil des Unternehmenspaketes, sondern als Teil eines Rahmenvertrages. Ja, das heißt, ich habe einen Rahmenvertrag mit einem Unternehmen abgeschlossen und die haben anstelle einer klassischen Rabattstaffel eine Staffelung mit Mehrleistung. Ja, das heißt, buchen Sie Leistung in einem bestimmten Wert, greift die nächste Staffel an Mehrleistung. Und die Staffelung, die Sie erreicht haben, bedeutet, Sie bekommen eine gewisse Anzahl von Büchern. Hätte ich das gewusst, dass ich so nah dran bin an der Nummer 1, wobei vielleicht waren es auch 1000 Bücher, die zur Nummer 1 gefehlt haben, das seht ihr als Autor nicht. Ja, das heißt, ihr seht eure eigenen Verkaufsziele, ihr seht, dass ihr in den Rankings steigt, ihr seht, oh, jetzt bin ich von 7 auf 5 gestiegen, jetzt bin ich von 5 auf 3 gestiegen, jetzt bin ich von 3 auf 2 gestiegen, wenn es gut läuft. Aber wie viel zu 1 fehlt oder wie viel vorher von 5 zu 4 an Abstand war, das zeigt euch Amazon nicht. Sie könnten es, sie machen es aber nicht so. Aber mein Bauchgefühl war, wenn ich dieses Buchpaket verkauft hätte, anstatt es jetzt an eine Mehrleistung zu geben, das heißt, die Mehrleistung sind Autorenexemplare, die ich bestelle. Mhm. Autorenexemplare fließen nicht ins Ranking ein. Die sind außerhalb, ne, weil das keine normalen Käufe sind, was auch richtig ist. Sonst könnte ich ja nicht, ich habe als Autorenexemplar, ich habe einen reduzierten Preis als Autor, sonst könnte ich ja irgendwie 1000 Bücher bestellen, steige in den Rankings auf. Ne? Also das wäre dann eine einfache Nummer, wenn ich bereit bin, x-tausend Euro einzugeben.
Um die Rankings zu manipulieren. Ja. Um die Rankings, der Kunde war Schalke 04, damit sie sich vorbereiten können auf der Bundesliga jetzt. War es nicht, okay. Ich verstehe.
Nein, der Kunde war ein Bankunternehmen. Oder okay, ist ein Bankunternehmen.
Wie bist du an den deutschen Startups-Beitrag bekommen? Einfach E-Mail-Pitch und es hat geklappt. Siehst du das, dass dir das hilft? Also die haben ja, glaube ich, schon noch ordentlich Reichweite.
Die haben super Reichweite. Es ist und bleibt die PR-Plattform für Startups in Deutschland und das jetzt im nächsten Jahr seit 20 Jahren. Grüße an Alex Hüsing, nächstes Jahr ist Jubiläum. Ich war auf einer Veranstaltung von Alex Hüsing und auf der Startup-Land, auf der letzten. Ja. Und da hatte er eine Ask Me Anything-Runde zum Thema PR für Startups. Und da bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen. Und fairerweise, wir kennen uns auch von früher aus meiner Promotionszeit, weil er halt meinen Doktorvater kannte, bei einem Ideenwettbewerb in der Jury saß, den ich konzipiert habe. Das heißt, wir haben eine kleine Vorgeschichte. Und in dieser Runde kamen dann die klassischen Fragen auch. Ne? Wie schaffe ich es denn als Startup in XY, in das Magazin, auf die Plattform? Und natürlich kam x-mal die Frage, ja, wie schaffe ich das denn als Startup auf deutschestartups.de zu landen? Und er hat auch immer gesagt, ja, wenn die Geschichte gut genug ist, wenn die Geschichte relevant ist, wenn ihr einen guten Pitch habt, ne, wenn der Pitch klar ist, wenn der so und so aufgebaut ist, ja, dann habe ich halt vor Ort gepitcht.
Okay.
Weil ich war vorbereitet, ne? Ich wusste, dass sie das Thema schon mal hatten, im Sinne von, ne, wie kann ich auch mit einem Buch meine Positionierung als Startup anfüttern, ne, in Richtung auch Personal Branding, in der Richtung Thought Leadership. Da habe ich gesagt, hör mal zu, ne, sowas hattet ihr ja schon mal, aber was hältst du davon, wenn ich sage, wie das wirklich läuft? Ne, und was sind so die Klippen und wie sieht das denn aus, wenn ich das als Bootstrapping-Ansatz mache, ne? Wenn ich das als ein Mann, als eine Frau mache, was läuft da gut, was läuft da nicht gut, ne? Was bringt einem das Lächeln ins Gesicht, was lässt einen verzweifeln? Und da habe ich tatsächlich nicht einen Beitrag gepitcht, da habe ich eine Beitragsserie gepitcht.
Ja? Okay, und, kommen noch ein paar sozusagen jetzt.
Mindestens noch einer, ja. Mindestens noch einer tatsächlich nach den 3 Monaten, ne? Das ist tatsächlich die Überleitung, wenn die 3 Monate um sind, werde ich da auch die Zahlen offenlegen, wie es nach 3 Monaten aussieht.
Also ich mache das jetzt so, ich nutze jetzt quasi deine Folge für einen Pitch bei Alex für eine Serie über Bootstrapped Startups bei deutschen Startups. Mal gucken, ob das klappt.
Bestell dir mir liebe Grüße. Ne? Ja, sag, wir haben in deinem Podcast über das Buch gesprochen.
Ja,
auf jeden Fall.
Ich fände es witzig, ja. Also ich glaube, das habe ich ja hier immer wieder und ich denke mir auch, ich habe auch Feedback zu der Folge, zur aktuellen Folge bekommen, vom 18. Juni, da ging es um Sliplane, so eine Container-Hosting-Plattform und da war auch so, hey, es liegt am Jonas, immer an den Gästen, wie die Folge wird hauptsächlich.
Liebe Grüße an Jonas, ich fand deine Folge toll.
Okay, ich frage mich auch immer so, was kann ich denn noch machen, damit ich ein bisschen mehr Reichweite bekomme? Und da muss man natürlich, wenn man nur wartet, dann passiert natürlich nichts so, ne? Das ist völlig klar. Jetzt müssen wir ein bisschen auf die Tube noch drücken. Zwei, drei Dinge interessieren mich jetzt schon noch. Wie hast du KI genutzt, um das Buch zu schreiben? Du hast, glaube ich, die KI auch mal als schlechtester Mitarbeiter im Team genannt, aber so definitiv. Ganz ohne ging es ja, glaube ich, trotzdem nicht. Also ist für dich Fluch und Segen, wenn man ein Buch schreibt?
Auf jeden Fall. wenn man das, wie ich, als Solopreneur macht, würde ich sagen, oder andersrum, hätte ich es nicht ohne KI geschafft. Nicht des Schreibens willen. Na, das heißt, jedes einzelne Wort, was ihr in dem Buch lest, ist von mir geschrieben. Es hat nicht die KI geschrieben.
Okay. So.
Aber alles drumherum. Das heißt, ich habe noch nie ein Buch im Self-Publishing herausgebracht. Da einfach auch mit der KI als Sparringspartner zu gucken, was sind die Vorteile von welchem Anbieter, was sind die Nachteile, was sind die Chancen, na, da überhaupt reinzugehen, das für die Recherche zu nutzen, kritisch zu hinterfragen. Dann war die Entscheidung da, das auf Amazon zu machen. Dann bist du auf einmal bei Eingabemasten, Keyword-optimierte Beschreibung zu deinem Buch. Welche Keywords nehme ich denn jetzt? Na, welche Nische nehme ich denn jetzt für die Rankings? Das heißt, man kann selber die Nische auswählen, in der das Buch reingestellt werden soll. Achtung, wenn ihr eine Nische nehmt, nur der Nische willen, weil ihr sagt, da werden nie Bücher verkauft und wenn ich jetzt 20 Bücher verkaufe, bin ich da auf der Nummer 1 und die Nische passt nicht zu euch, dann straft Amazon euch ab. Macht das nicht. So, das heißt, ihr braucht die passendsten Nischen, in denen ihr die besten Aussichten habt auf ein gutes Ranking. Weil Amazon auch da funktioniert wie eine Social-Media-Plattform. Ja, das heißt, Käufe, Rezension und Co. erhöhen eure Sichtbarkeit. Und das sind alles Sachen, die habe ich mit der KI durchdiskutiert. Die habe ich mit der KI optimiert. Da habe ich mir Beispiele zeigen lassen. Da habe ich Entwürfe gemacht, habe die überarbeiten lassen. Ihr könnt euch mal auf Amazon die Content-Seite anschauen und das, was so, da steht dann so, was der Verlag sagt. Ne? Also so aus der Verlagssicht ist ein bisschen absurd. Ne? Das ist ja Self-Publishing und ich bin das.
Ja.
So, aber das ist Standard. Und das, was ihr da drunter seht, ist das, was man auf Amazon A-Plus-Content nennt. Das ist keine Pflichtangabe, gibt aber die Möglichkeit, ne, das noch hochwertiger zu gestalten, Einblicke ins Buch, okay, in die Buchstruktur zu ermöglichen. Und wenn ihr dann bei meinem Buch drauf geht, dann seht ihr dann halt so goldgerenderte Icons. Ne? Und anhand dieser Icons erkläre ich dann, wie jedes der 10 Kapitel aufgebaut ist, das didaktische Konzept. Und ich bin kein Grafiker. Ich wollte aber hochwertige Icons haben. So, und dann hatte ich erste Ideen und die ganzen Sachen habe ich mit der KI gemacht. Und Andi, du kannst dir das nicht vorstellen. Dann hatte ich schon ein Beispiel und da ging es um mein Herz. Ne? Ein goldenes Herz, 3D gerendert, jetzt nichts total Ausgefallenes. Und dann sage ich dann der KI mit, ja, jetzt render mir das mal, ne, hochwertig, Gold, 3D. Ja, mache ich dir machen. So, und ich hatte schon die Vorlage als Screenshot und was kommt zurück? Eine Strichzeichnung eines Herzens und die Striche waren noch nicht mal alle miteinander verbunden. Da waren Lücken zwischen den Strichen. Das Einzige, was stimmte, war, es wirkte wie ein Herz von der Grundform und es war Gold. Und dann hörte es auf.
So, wie wenn ich ein Herz zeichne, sozusagen, ja, okay.
So als wenn meine 4,5-jährige Tochter das Herz zeichnen würde. Und ich glaube, sie würde es besser hinbekommen. Andersrum, sie bekommt es besser hin. Also auf der Qualität. Dann habe ich zurückgeschrieben, hat gesagt, das ist jetzt nicht so das, was ich erwartet hatte. Mach das bitte nochmal. Damit, ja, entschuldige Marvin, es tut mir leid, ich habe es auch nochmal angeschaut. Ich kann das verstehen, dass du nicht zufrieden bist und. Spuckt wieder was aus. Ne? Guckst du dir den Mist eigentlich an, den du mir lieferst? Das kann doch nicht sein. Ne? Ich habe doch gesagt, so funktioniert es nicht. Ja, es tut mir leid, es ist schwierig bei der Vorlage, die du mir gegeben hast, sind keine Layer hinterlegt, aber ich weiß jetzt, wie ich das Problem lösen kann und der nächste Entwurf, der wird dich begeistern, Martin. So, ich freue mich drauf. So, dreimal darfst du raten, was ich bekommen habe, wieder den gleichen Mist. So, und das ging über eine halbe Stunde. Ich hätte am liebsten den Rechner aus dem Fenster geschmissen. Ich war so sauer, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Das ist jetzt so eine simple Aufgabe. So, dann habe ich den Chat verlassen, habe einen neuen Chat aufgemacht, habe gesagt, hör mal zu, dein Kollege hier hat mir das geliefert. Ich wollte aber was anderes, habe die Beschreibung reingemacht. Habe ich gefragt, kannst du das besser? Ja, das kriege ich hin. Ich so, hat dein Kollege auch gesagt. Zeig mal, was du kannst. Innerhalb von 10 Minuten hatte ich alle Ereignisse, die ihr jetzt auf der E-Plus-Seite seht bei Amazon, in der Qualität. Das gleiche Programm, nur ein anderer Chat. Und da seht ihr auch, ne, und das ist ein ganz simpler Punkt. Ne, es ist jetzt nicht mit Code mir das und das oder überprüfe meinen Code. Und wir reden über wirklich komplexe Sachen, wirklich einfache Sachen. Hätte ich das Herz selber in einem Grafikprogramm so rendern können? Nein, auf keinen Fall. Ich selber hätte es nicht geschafft. So hat die KI am Anfang unglaublichen Mist verzapft. Ja, hat sie innerhalb von einer Stunde aber auch wieder das Ergebnis gemacht, wo ich sage, ja, ne, das ist auf dem Level, das ich haben möchte, ja. Und so hat sich tatsächlich das Ganze auch bei dem Buch so durchgezogen. Ne? Das heißt, die KI hat dann mir teilweise auch Sachen empfohlen bei Amazon im Sinne von mit, und hier machst du jetzt die Preiskampagne für dein Buch, um die Vorbestellung irgendwie noch besser gestalten zu können. Und dann machst du das, das, das und das. Ne? Also wir haben das so gemeinsam entwickelt im Sparring. Und am Ende stand das. Und es machte keinen Sinn. Ne? Weil du hast zum Beispiel bei den E-Books hast du eine Tantieme-Grenze und die Tantieme-Grenze sind 10 Euro. Gehst du über 10 Euro drüber, werden deine Tantieme in Relation stark eingekürzt. Das heißt, das beste Tantieme-Verhältnis bei E-Books hast du, wenn du unterhalb von 10 Euro bleibst. Okay. So, das heißt, um die gleichen Tantieme zu bekommen, die ich jetzt für die 9,90 Euro habe, hätte ich einen viel höheren Wert haben brauchen. Okay. Hat mir der KI-Chat, ne, oder die KI aber nicht so gesagt, beziehungsweise hat sie mir anders gesagt. So, dann trage ich die Werte ein und dann kommt sowas zurück wie, ach ja, stimmt, das hat Amazon vor 2 Jahren geändert. Ich so, ja, vielen Dank. Ne? Sagt mir das doch gleich. War dann kein Beinbruch, ne? Ging alles. Aber da die klare Aussage, ja, KI unglaublich wichtig. Ne? Ohne die hätte ich vieles einfach nicht geschafft und hätte das viel, viel länger gedauert. Und das hat so alles schon sehr lange gedauert. Aber manchmal auch tatsächlich Fluch, definitiv.
Okay. Jetzt hast du ja den nächsten Schritt noch vor. Du möchtest eine Art KI-Feedback-App bauen. Aber was ist die Idee dahinter? Kannst du das in 2, 3 Sätzen ein bisschen erklären, dass wir da verstehen, wo da die Reise hingeht und wie weit ist es aktuell?
Ich kann dir erklären, was der ursprüngliche Gedanke war und ich kann dir erklären, was der aktuelle Gedanke ist. Ja, okay. das ist ja auch wieder, ne? Stell das Phrasenschwein auf bei Startups, ne? Die Pläne ändern sich, die Ideen ändern sich und das ist ja auch richtig. So, die ursprüngliche Idee war, das Buch in eine KI-gestützte Feedback-App zu gießen. Im Sinne von, du hast nur 4 verschiedene Situationen bei einem Feedback-Gespräch. Du bist vor dem Feedback-Gespräch und möchtest dich vorbereiten oder du hast das Feedback bekommen und möchtest nochmal reflektieren. Das ist die zeitliche Dimension. Die andere Dimension ist, gibst du das Feedback oder bekommst du das Feedback? Mhm. Und da war die Grundidee zu sagen, wenn es nur diese 4 Dimensionen gibt, ist das doch super. Dann baue ich doch eine App oder lasse eine App bauen. Ich bin kein Entwickler, ich bin kein Grafiker, ich bin kein Entwickler. Dann lasse ich doch eine App bauen, die genau fragt, wenn du dich einloggst, ja, Andi, ne, was möchtest du denn? Ja, ich möchte mich vorbereiten. Ja, super, worauf denn? Möchtest du das Feedback geben oder nee? Ja, ich möchte das geben. Ja, möchtest du positives Feedback geben oder negatives Feedback geben? Ja, negatives Feedback. Ja, wem möchtest du das denn geben? Wie ist die Beziehung zu dieser Person? Wie meinst du denn, könnte die Person das aufnehmen? Ne? Das heißt, in einem coachingartigen Ansatz war die Grundidee, für dich die App dann durch diese, in deinem Fall dann Vorbereitung durch. Und an den Stellen, an denen die App merkt, dass du noch ein bisschen mehr Fleisch am Knochen brauchst, wenn es um das Thema Feedback geht, lässt es die Inhalte aus dem Buch einfließen. Ja, zum Beispiel bei negativem Feedback im Sinne von, was meinst du denn, ne, ist sich dein Gegenüber des Problems bewusst? Ja, weil jetzt sind wir wieder beim Fachlichen. Ja, wenn ihr mit jemandem sprecht und ihr möchtet ein negatives Feedback geben und diese Person ist sich des Problems nicht bewusst, dann wird das nicht gut, das Gespräch. Ja, dann braucht ihr im ersten Schritt erstmal eine Reflexion und eine Sensibilisierung für das Problem. Und wenn die Person das dann einsieht und sagt, ach ja, stimmt, das war wirklich nicht so geil, was ich da gemacht habe, dann könnt ihr darüber reden, wie es besser aussehen könnte. Ja, wenn die Person fest davon überzeugt ist, dass das kein Problem war, dann wird das nichts. So, und das heißt, das sind dann Inhalte aus dem Buch, die sollten da entsprechend einfließen, führe ich da entsprechend durch, ne? Und am Ende bist du gut vorbereitet, gehst in das Gespräch ein. Das Gespräch wird besser, als du es selbst hinbekommen hättest ohne die Vorbereitung. Dann habe ich damit angefangen und habe dann geguckt, für welche Zielgruppe könnte das denn interessant sein und wer hätte den größten Nutzen und. Und um es abzukürzen, das, was ich jetzt beschrieben habe, wird ein Teil der App sein, aber die App jetzt wird die Personalabteilung für Unternehmen ohne Personalabteilung. Mhm. Das heißt, du bist der Handwerksbetrieb mit 25 Mitarbeitenden, ne, bei dir um die Ecke. Dann, wer macht die Personalarbeit? Die Geschäftsführung, weil es keine Personalabteilung gibt. So, was ist die Personalarbeit? gerade wenn ihr zum Beispiel im Handwerk unterwegs bist, es ist unglaublich schwierig, Fachkräfte zu bekommen im Handwerk aktuell. Es ist unglaublich schwierig. Stimmt, ja. So, das heißt, Recruiting ist ein Pain in the ass für dich als Geschäftsführer eines Handwerksbetriebes, weil du bist nicht vom Fach, du hast Aufträge ohne Ende, sonst würdest du ja nicht eine zusätzliche Person einstellen wollen oder zwei oder drei. Ne? Das heißt, eigentlich müsstest du jetzt auf der Baustelle selber sein, eigentlich müsstest du dich um die Koordination der Baustellen kümmern, Bestellung des Materials und. Und was machst du? Du versuchst in mühevoller Kleinarbeit eine Stellenanzeige auf Kleinanzeigen selber zu tippern. So, bist du Texter, bist du Texterin? Nein. Bist du nicht, ne? Kannst du irgendwelche Standardsachen kopieren? Ja. Sind die dann so austauschbar wie alle Sachen, die du dort liest? Ja. Erhöhen die deine Chancen, das Personal zu bekommen? Nein. Kein Mühe. So. Und die App wird dann KI-gestützt dich daran führen, ne? Wie in deiner Tonalität, mit den Punkten, die zu deinem Unternehmen passen, zum Beispiel eine Stellenanzeige aussehen kann. Es wird Reifegradmodelle geben mit Analysen, mit was machst du jetzt schon, ne? Wo sind da die größten Hebel? Wenn die Person dann da ist, wie sieht das Onboarding aus? Das heißt, du bist wieder Geschäftsführer in dem Handwerksbetrieb. Also erstmal darf ich dir schon nicht mit dem Begriff Onboarding kommen, ne, weil dann hast du schon keinen Bock mehr.
Ja, da hast du verloren. Aber,
ja, aber wenn ich dich frage mit, ja, aber was braucht die Person denn vor dem Start? Was brauchst du von der Person? Und was braucht die Person, damit die erste Woche gut wird? Dann reden wir über Dinge, da kannst du mir schon erzählen, wie das aussehen soll. Und dann, dass dann eine Checkliste daraus generiert wird, dass automatisierte E-Mails oder teilautomatisierte E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten generiert werden, die halt dann dazu führen, dass die Person besser ankommt. Ja, wenn sie dann dort ist, wie bindest du die Leute im Sinne von gute Führung, Bindungsinstrumente? Das kann Feedback sein, das kann eine Erinnerung an den Geburtstag sein, das kann eine Dankeskarte sein mit, ne, welcher Mitarbeiter hat letzte Woche einen besonders guten Job gemacht, sag mal danke, ne, so, solche Sachen bis hin zu der letzten Phase, die Leute gehen auch irgendwann, ne, weil sie entweder in Rente gehen, weil sie abgeworben werden, weil sie krank werden, was auch immer, so, wie gestaltest du das Offboarding, ohne dass wir es Offboarding nennen werden? Und wenn du das jetzt vergleichst mit, ich gieße das Buch 1:1 in eine App, und ich,
ganz schön umfangreich. Also ist auf jeden Fall noch nicht fertig, nehme ich daraus.
Der App-Flow für die erste Phase für das Recruiting steht und ist tatsächlich gebaut. Der Flaschenhals an der Stelle bin ich, weil ich halt derjenige bin, der das Ganze inhaltlich macht, der sagt, ne, was sind jetzt die Prozesse, was sind die Fragen, wie funktioniert das? Ne? An bestimmten Stellen möchte ich dann zum Beispiel nicht, dass du als Geschäftsführer 500 Wörter schreibst, wie dein Unternehmen wahrgenommen werden soll. Ich möchte dir 4 Fragen stellen und du antwortest per Sprachnachricht. Ich frage dich einfach nur, warum fangen die Leute bei dir an? Und dann kannst du frei von der Leber weg sagen, ja, die Leute fangen bei mir an, weil die schon jemand kennen, der bei mir ist.
Im Auto kann der Handwerkerchef das ja einsprechen und so. Da hat er ja wahrscheinlich Zeit für sowas, ja.
Ganz genau.
Ich bin gespannt, wann ist, um jetzt dir Druck zu machen, wann geht die live? Ohne Druck geht es nie live, ne, aber keine Ahnung.
Keine Ahnung, aber ich spreche jetzt mit dem Manuel, ne, den ich vorhin schon angeteasert habe. Ja. Wie kriegen wir das hin? Ne, weil er setzt das mit einem Agentic Development Team. Das heißt, er orchestriert dann die KI-Agenten. Heißt aber auch, der Manuel weiß genau, was er zu machen hat. Der Manuel weiß genau, was die KI-Agenten zu machen hat. Er ist extrem schnell. Ich bin der Flaschenhals. Wie kriegen wir das irgendwie ein bisschen ausbalancierter hin? Und was ist tatsächlich auch ein realistischer Zeithorizont?
Ja, man sieht gerade, dass es
erste Click-Dummy ist mega, ne? Und wann schaffe ich es und wann schafft er es? Da sprechen wir nochmal drüber.
Wie kriegst du das sagen, alles so?
Lass uns in 6 Monaten nochmal eine Podcast-Folge machen.
Okay, ne? zu der App.
Und dann kann ich dir tatsächlich, dann sollte das Ding live sein. Ja. Ganz ernsthaft, bis Ende des Jahres muss das Ding live sein. Zumindest in der Beta-Phase.
Ich verstehe, du bist gerade, es ist ein bisschen viel so, ne? Wie kriegst du das generell alles unter einen Hut? Du hast ja jetzt dann auch mit 4 Kindern, ist noch eins mehr wie bei uns. Mir bangt es jetzt schon, bei mir kommen sie heute früher nach Hause, meine Frau ist zumindest mal 2 Tage jetzt nicht da. Dann geht's quasi hier wieder weiter. Wie kriegst du das für dich unter einen Hut? Machst du dann Dinge abends? Machst du Dinge morgens und abends und mittags? Kümmerst du dich um die Kids oder machst du was mit Frau und Kindern? Ich nehme an, deine Frau ist auch noch gebunden in dem genannten Familienunternehmen.
Die ist an 6 von 7 Nächten in der Nachtschicht unterwegs. Bäckerei und Konditorei, die steht am Ofen.
Okay, verstehe.
Also es kommt noch mal dazu.
Kommt noch dazu.
Komm doch dazu.
Okay. Ja? So, interessante Information, ja. Okay.
So, genauso wie du sagst. Ne? Also das heißt, morgens früh nochmal die Sonderschicht, ja? Abends spät nochmal die Sonderschicht und jedes Wochenende.
Okay. Da also arbeiten aber deine Kunden von deiner Coaching-Beratungsthematik nicht. Das machst du dann immer morgens sozusagen.
Ja, das gibt mir zum Beispiel die Freiheit, am Wochenende an der App zu arbeiten.
Hm.
Oder am Wochenende an der Vorbereitung der Termine für die nächste Woche zu arbeiten. Ne? Das ist dann auch ein Klassiker. Ne? Das ist ja auch die Termindichte schwankt extrem. Na, das heißt, ich probiere mir immer Tage frei zu halten, wie zum Beispiel einen Freitag, wo ich sage, ich kann an bestimmten Themen arbeiten, ich kann bestimmte Sachen vorbereiten, ich kann zu dir in den Podcast kommen.
Hm.
Grätscht auch mal ein Kunde dazwischen? Ja, auf jeden Fall. Hat der Kunde dann Priorität? Ja, auf jeden Fall. Das bedeutet dann halt, entweder wird der Tag noch länger, wird das Wochenende noch länger, im Sinne von der Arbeitsanteil wird größer. Oder ich sage dann, heute möchte ich nicht mehr, heute kann ich nicht mehr, morgen ist der nächste Tag.
Hm.
So, und das ist dann halt, ne, das ist dann halt einfach so. So, ne, und dann kommen noch solche Späße wie das erste Beiratsmandat dazu, ne, und Arbeit für das Unternehmen als Beirat. Das hat jetzt cool. Im April angefangen. Ja, mega cool. Freue ich mich total. Ne? Grüße an Mario Bergmann von der Diversus Gemeinnützige Aktiengesellschaft für dein Vertrauen. Ist wirklich mega cooles Thema. So, ist aber auch was ich auch mit Leben fülle. Das heißt, da sind halt die nächsten ein, zwei Projekte, die direkt da ranhängen, damit es nicht nur ein Mandat ist, sondern damit ich auch etwas bewegen kann. Ne? Aber es ist am Ende des Tages, es ist ja alles selbst gewählt. Niemand zwingt mich, Beirat zu werden. Niemand zwingt mich, aus der Buch-App eine App zu machen. Niemand zwingt mich, aus der Buch-App-Idee eine Personalabteilungssoftware zu machen. Dazu zwingt mich niemand. So, das heißt,
niemand außer
alles,
du selbst. Ja.
Na, es ist alles selbst gewählt. Es ist alles selbst gewählt. Es macht mir Spaß. Ne? Das ist das, wofür ich brenne. Und wenn ich dann halt sehe, dass ich da etwas bewirke, dass ich vorankomme, das macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Ist das manchmal grenzwertig? Ja, natürlich. So, bin ich erwachsen genug, ne, dass es dann meine Aufgabe ist, zu gucken, ne, womit pausiere ich dann, was manchmal ein bisschen weniger. Das ist so. Ne, und da auch die klare Empfehlung, wenn ihr Solopreneur seid und ihr überlegt, ein Buch zu schreiben, überlegt euch das dreimal gut. Ne, das heißt, in den 2 Jahren meiner Selbstständigkeit sind circa 8 Monate für das Buch draufgegangen. Und wir reden jetzt über Konzeptphase, Schreiben, Feedbackphasen, aber auch das ganze Buchmarketing, sich bei Amazon einzuarbeiten und, und. Ne? Das heißt, von 2 Jahren, von 24 Monaten ein Drittel fürs Buch drauf. Das heißt, in der Zeit kann ich nicht einen Kundentermin sitzen, in der Zeit kann ich keinen Kundentermin akquirieren. Ne? Das funktioniert tatsächlich nicht.
Hoffentlich kommen jetzt noch mehr durch das Buch und beim zweiten Buch bist du dann ja schneller.
Das zweite Buch wird kommen. Ne? Das wird die Kinderfassung fürs Feedback. Ne? Im Sinne von, meine Kinder haben gefragt, Papa, was machst du? Ich habe es ihnen erklärt. Sie finden es super und haben dann gesagt, ja, Papa, kannst du nicht auch ein Buch schreiben, das wir lesen können? Also im Sinne von, könntest du nicht dieses Buch so schreiben, dass wir es lesen können? Habe ich gesagt, ja, natürlich, für euch mache ich das. Ne? So, ich aber das kommt nicht mehr dieses Jahr. Das kommt nicht mehr dieses Jahr.
Es ist immer das Spannungsverhältnis Eltern und Erwartungshaltung Kinder und wie man so kommuniziert. Ja. Letzte Frage, wo stehst du zum Jahresende? Was ist so dein Ziel? Hast du irgendwelche Meilensteine oder nimmst du alles, wie es kommt? Also hast du dir vorgenommen, keine Ahnung, 1.000, 5.000 verkaufte Bücher bis zum Jahresende? Ist das ein Ziel? Oder wann ist es für dich ein Erfolg? Oder nimmst du es einfach, wie es kommt?
Wenn ich es schaffe, im Durchschnitt bis zum Jahresende 40 Bücher pro Monat verkauft zu haben, im Durchschnitt, stufe ich das als großen Erfolg ein. Sind es mehr, wird der Erfolg riesig? Ist es etwas weniger, ist es okay? Ist es viel weniger, mache ich Mimimi, das Ganze hat sich nicht gelohnt, wobei es nicht stimmt, ne? Weil es halt 1 bis 2 Jahre braucht, kommen Folgeaufträge. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Dann bin ich unzufrieden, wenn es viel weniger wird. So, das ist da das Ziel. Was ist das nächste große Ziel? Am Ende des Jahres die Beta-Version für die Personalabteilung für Unternehmen ohne Personalabteilung zu haben. Und das ist das dickste Brett und fairerweise ein mega spannendes Brett, weil dann reden wir über eine echte Skalierung, ne? Dann reden wir über ein SaaS-Modell. Das ist eine ganz andere Welt. Ist das wieder was Neues? Ist das was, wo ich wieder reinwachse und mich rein entwickle? Ja, auf jeden Fall. Ne? Wer sich da von euch mit mir austauschen möchtet. Viele deiner Hörer sind da viel, viel weiter als ich. Vernetzt euch mit mir, schreibt mich an, freue ich mich total drüber.
Macht es gern. Also wie ihr seht, auch alle Links auf jeden Fall, die gibt es in die Shownotes und die ich vergesse, die schickt mir der Marvin noch. Du kannst mir auch gerne noch ein, zwei von den LinkedIn-Artikeln, die sonst noch funktioniert haben, schicken, dann packe ich die noch mit rein. Den einen habe ich auf jeden Fall jetzt mit übernommen.
Gerne.
Vielen, vielen Dank für die ausführliche Erklärung auch an der Stelle, wie das ganze Buchthema funktioniert hat. Ist ja auch schon was, wo ich was mitnehmen kann, weil das auch noch auf so meiner Bucketlist steht und ich gar nicht genau weiß, wann und wie ich damit überhaupt mal anfangen soll. Aber naja, Struktur vielleicht kann man sich mal überlegen und dann Kapitel für Kapitel mal schauen. Vielen, vielen Dank fürs...
Ich wüsste, wie dein Buch aussehen soll, das ist bei dir gar nicht so schwierig.
Okay, da sprechen wir dann noch. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ist ja jetzt doch auch eine längere Folge geworden und dann wünsche ich dir weiterhin viel, viel Erfolg in all deinen Unternehmungen und dann sprechen wir uns wieder zur App und bis dahin, mach's gut.
Dankeschön, Andi. Tschüss.
Ciao. Ja, und das war es ja auch schon wieder, die Folge 178 von Happy Bootstrapping. Vielen, vielen Dank, wenn du bis hierhin gehört hast. Wie ja immer, schick mir gern Feedback zur Folge und ja, das Buch von Marvin, das verlosen wir unter allen, die bei LinkedIn kommentieren, ein Like da lassen oder eben auch mir Feedback zur Folge schicken und Bock auf das Buch haben. Also schreibt mir auch gerne eine Mail an hallo@happy-bootstrapping.de. Auch suche ich nach wie vor Werbepartner für den Podcast. Wenn du Bock hast, hier was zu machen, auf der Website unter /Werbung oder oben auf Werbung findest du mal ein paar Beispiele, wie wir das gemacht haben. Ich mache das immer Host-Thread, weil in der Regel die Leute das dann nicht überspringen und würde mich freuen, wenn wir hier zusammenkommen. Jo, in der nächsten Woche geht's weiter mit einem Autor und zwar dem Alex Pohl. Der hat verschiedene Pseudonyme und ja, ich lese gern seine Berlin-Krimi-Reihe Edel und Stein und er hat insgesamt über 3 Millionen Bücher verkauft und fand ich super interessant im Interview herauszufinden, wie er da als Unternehmer agiert und nicht nur Autor ist und eben sein Risiko streut über verschiedene Möglichkeiten, die er so hat und ja, wie sowieso das ganze Business Buch und Autor funktioniert. Also nächste Woche habe ich einen Top-Autor zu Gast und freue mich schon sehr drauf und auch das ist Bootstrapping und da hören wir uns dann hoffentlich zur Folge 179. Mach's gut, bis dahin, ciao, ciao.